Spurensuche bei Radio Horeb am Abend der Jugend.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live zu dieser Spurensuche begrüßen. Ja, erstmal nochmal danke Leon für diese tolle und interessante Mittendrin-Sendung und auch an unsere österreichischen Freunde mit ihrem Projekt Bridge to Peace und das Peace Project. Und ihr wisst ganz genau, wenn ich um 20.15 Uhr hier bei Radio Horeb am Mikrofon sitze, dann geht es wieder um eine weitere Serie, die wir unter dem Titel Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaft nachgegangen, heute mit euch machen wollen. Hierzu darf ich recht herzlich wieder unsere Schwester Petra aus der Diözese Augsburg begrüßen. Schwester Petra, cool, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Grüß dich.
Lieber Christian, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Jugendliche, grüß Gott aus Augsburg.
Ja, die Leute, die in München wohnen, haben gestern schon festgestellt, dass die Iren den St. Patrickstag oder St. Patrick's Day vorgezogen haben, der morgen ja stattfindet. Morgen ist ja das Fest des heiligen Patricks. Noch in dieser Woche haben wir auch den Sterbetag des heiligen Benedikt von Nursia und die Schwester Petra wagt sich heute wieder an eine Thematik ran, wo ich sage, Wahnsinn, letztes Mal hat sie in einer Dreiviertelstunde versucht, das Leben des heiligen Benedikts abzudecken. Ja, und heute wollen wir einfach mal 500 Jahre Ordensgeschichte durchlaufen, vom heiligen Patrick über den heiligen Benedikt bis hin zu den Zisterziensern. Schwester Petra, da würde ich doch sagen, red mal gar nicht mehr lang drum rum und bitten wir dich um deinen Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Jugendliche, morgen wird in der Liturgie der Kirche der Festtag des heiligen Patrick von Irland gefeiert, des Glaubensmissionars von Irland, der auch ganz wichtig ist, auch für die Weitergaben des christlichen Glaubens und des Ordenswesens auf dieser Insel. Das war ungefähr im 4. Jahrhundert, vielleicht noch 100 Jahre vor dem heiligen Benedikt. Da hat der heilige Patrick selber das Christentum kennengelernt und war dann so leidenschaftlich vom Heiligen Geist entflammt, dass er einfach seinen Landsleuten die Botschaft von Jesus gebracht hat. Und er und auch der heilige Kolumban, der Ältere, die sind hier in diesem Zusammenhang zu nennen. Die haben so im 4., 5. Jahrhundert diese Insel von Irland einfach mit dem christlichen Glauben durchzogen, haben andere Leute von Jesus begeisternd erzählt und haben viele Klöster gegründet. Viele Gemeinschaften, wo sich Männer zusammengetan haben, auch Frauenklöster, um gemeinsam das Evangelium zu leben. Und diese Orte, diese Klöster in Irland am Ende der Spätantike und des frühen Mittelalters, die wurden quasi zu Hochburgen von Bildung. Dort haben sich die Reichen weitergebildet in den verschiedenen Wissenschaften und viele Leute wurden dorthin geschickt, um einfach an Bildung zu gelangen. Auf dieser Insel, sie war abgeschottet eigentlich vom Festland und somit auch nicht bedroht von der Völkerwanderung, die in der gleichen Zeit durch Europa ging, wo vieles durcheinander kam. Und wo auch der heilige Benedikt in dieser Zeit, wo vieles im Umbruch war, ja seine Gemeinschaft, seine Gemeinschaftsregel, seine Ordensregel geschrieben hat mit diesem Schwerpunkt Ora et Labora, bete und arbeite, aber auch einen festen Ort zu haben. Dadurch, dass Europa auf der einen Seite in Bewegung war, war in Benedikt und vielen anderen die Sehnsucht da, irgendwo einen stabilen Punkt zu haben. Und auf der anderen Seite, auf dieser Insel von Irland, blüht ein Bildungswesen, das viele Menschen beeinflusst hat und geprägt hat und viele auch im Herzen mit Christus entflammt hat, sodass dann in der Zeit der Völkerwanderung ab dem 6., 7. Jahrhundert die Mönche nicht auf der Insel bleiben wollten, sondern sie waren einfach irgendwie inspiriert vom Heiligen Geist und angetrieben auch so von diesem Wanderprediger sein, so wie die ersten Apostel, durch die Lande zu ziehen, um von Jesus zu erzählen. Und so haben diese irischen Mönche, diese iroschottischen Missionare angefangen, die Insel zu verlassen und wieder herüberzuziehen auf das Festland von Europa, das eben durchdrungen war von der Völkerwanderung. Und in dieser Zeit der Völkerwanderung hatte die Kirche damals große Schwierigkeiten, irgendwelche kirchlichen Strukturen aufzubauen, so wie wir sie heute in unserem Land, in Europa, in der Welt kennen. Diese iroschottischen Mönche, zurückgehend auf den heiligen Patrick und den Kolumban, Sie kommen eben aufs Festland von Europa und bringen da den christlichen Glauben wieder, gründen dort Klöster. Der heilige Columban der Jüngere, der im 7. Jahrhundert dann weiterwirkte auf unserem Festland, der hat an die 300 Klostergründungen im 7. Jahrhundert in Europa gemacht und hat dadurch einfach Zentren gebildet, wo der christliche Glaube wieder gelebt wurde, leidenschaftlich, und wieder da auch viele Menschen mit Christus und dem Evangelium in Berührung kamen. In dieser Zeit des 7. Jahrhunderts war das also ein Gemisch von verschiedenen Klöstern mit verschiedenen Ordensregeln. Man versuchte einerseits auf einem Konzil die Regel von Benedikt von Nursia für alle Klöster festzulegen, das nicht ganz gelungen ist. Es gab eine Mischform mit dieser Klosterregel dieser iroschottischen Mönche. Und so hat es bis ins 9. Jahrhundert gedauert, bis verschiedene Reformen kamen, wo einfach auch im Zusammenhang mit der weltlichen Macht, mit dem Karolingerreich, mit dem Frankenreich, auch die weltlichen Herrscher und die kirchlichen Autoritäten dann beschlossen haben, erst im 9. Jahrhundert ab 817, dass die Regel von Benedikt von Nursia, die er ja im 5. Jahrhundert geschrieben hat, in Europa für alle Klöster gelten sollte. Es ist ganz interessant, wenn man so mal durchs Internet forscht und verschiedene Benediktinerklöster mal in die Geschichte reinschaut. Ich empfehle euch auch die Seite www.benediktiner.de, um euch weiter zu informieren, dass viele unserer bayerischen Klöster oder auch die Missionsbenediktiner von Münster-Schwarzach bereits im 8. Jahrhundert gegründet worden sind, in dieser Zeit des Mittelalters, wo die Regel von Benedikt als Grundlage galt. Und wenn man die Geschichten so durchgeht, haben all diese Klöster in Europa Auf und Abs erlebt. Immer wieder ein großer Zulauf. Und dann kam natürlich auch die Gefahr, mit den weltlichen Herrschern, mit den Fürsten und den Kaisern und Königen in Verbindung zu stehen. Die Mönche waren sehr fleißig und durch ihren Fleiß der Arbeit, wo sie auch viel Ländereien einfach kultiviert haben, sind sie zu großem Reichtum gekommen. Es hat nicht mehr mit ihrem Armutsideal zusammengepasst. Und so sind diese großen Klöster einfach immer wieder abgesackt in Krisen, wo sie zerfallen sind. Und es gab immer in diesen Zeiten des Mittelalters, sind ja fast 500 Jahre, Auf- und Abbewegungen, Reformbewegungen, sodass wir zu einer Vielfalt verschiedener Formen des benediktinischen Lebens kommen. Was in unseren Tagen momentan immer wieder durch die kirchlichen Nachrichten und Medien kreist, ist zum Beispiel dieses aufblühende Zisterzienserorden Kloster Heiligenkreuz bei Wien. Pater Karl Wallner zieht auch durch Deutschland mit seinen Vorträgen. Wir hören von diesem Boom, dass von diesen 40 Mönchen vor gut 25 Jahren jetzt 90 Mönche, das größte Zisterzienserkloster Europas momentan existiert in Heiligenkreuz bei Wien. Und wenn man genauer hinschaut, gründen die sich auf die Regel des heiligen Benedikt von Nursia, aber sie sind ein Reformzweig aus dem ausgehenden Mittelalter, aus dem 11. Jahrhundert, wo Bernhard von Clairvaux durch die ganzen Wirren der vorigen Jahrhunderte wieder zum Ursprung der Regel von Benedikt zurück wollte. Um die Regel genau zu leben, zu achten, in dieser asketischen Weise auch der Einfachheit und Armut. Und so sind die Zisterzienser ein Reformorden der Benediktiner aus dem 11. Jahrhundert. Ich versuche das in Kürze euch ein bisschen zu erzählen. Es gab riesige Klöster in Frankreich mit 600, 700 Mönchen, die aber dann immer wieder durch ihren Fleiß auch in den Reichtum abgeglitten sind und auf der anderen Seite zwar die Regel von Benedikt hatten, aber sie überhaupt nicht mehr beachtet haben. Sie haben ihre eigenen Gesetze um die Regel herum geschrieben, aber Benedikt von Nursia war nicht mehr bekannt und wurde auch seine Ordensregeln nicht mehr gelebt. Es gab eben verschiedene Reformbewegungen. Wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt, da gab es das große Kloster von Cluny in Frankreich, das dann ein ganz neues Konzept erarbeitet hat mit der Benediktregel, dass es ein Mutterkloster gibt, viele Tochtergründungen, dass es einen Generalabt gibt, der verschiedene andere Klöster mit betreut. Aber auch diese Bewegung von Cluny ist nach gut 100 bis 200 Jahren auch wieder in die Krise gekommen. Und dann kamen die Reformbewegungen der Zisterzienser im 11. Jahrhundert und auch die erlebten wieder nach gut 100, 200 Jahren auch wieder einen kleinen Niedergang. Und wir sehen aber bis in unsere Zeit, ins dritte Jahrtausend, dass diese alten Gemeinschaften immer wieder durch Krisen gehen, aber immer es wieder Zeiten gibt, wo sie neu aufblühen. Am Beispiel Heiligenkreuz bei Wien. Oder es gibt vielleicht auch noch andere Benediktinerabteien heute in Frankreich, die wieder in Blüte stehen. Ich lade euch ein, vielleicht einmal bei dem Gehörten nachzuschauen und in euer eigenes Leben zu schauen, wo ihr selber Krisenzeiten oder Hochzeiten erlebt habt. Wo es Zeiten gibt, wo Jesus euch überhaupt nicht wichtig ist, wo man einfach auch dem Weltlichen wieder nachrennt. Und wo es dann wieder Phasen in eurem Leben gibt, wo dieser Glaube im Herzen wieder brennt, wo ihr Jesus wieder sucht. Und so wie es bei uns im persönlichen Leben ist, so ist es auch immer in den Gemeinschaften der Orden, wo verschiedene Männer und Frauen sich zusammensammeln. Es gibt Zeiten, wo man brennt für Jesus und Zeiten, wo man wieder abgleitet. Vielleicht gibt es hier eine kleine Musikeinlage, um über das nachzudenken, über diese Krisen und die Sehnsucht wieder etwas zu erneuern, umzukehren, was vielleicht auch zur jetzigen Zeit der Fastenzeit in unserem Leben passt.
Vielen Dank, Schwester Petra, für deinen kurzen Input. Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Stichwort Heiligkreuz bei Wien, die Zisterzienser, Pater Karl Wallner auch sehr bekannt. Und da hören wir jetzt gleich mal ein Stück raus. Oh, ich hoffe, ich kann das jetzt lesen, was da von Titel kommt. Antiphonin, Paradisum und den Psalm 121. In Paradisum, ihr habt es gerade mit Sicherheit gemerkt, das heißt nicht Paradisum, sondern Paradisum, da konnte ich leider nicht lesen, was mir der Leon aufgeschrieben hat, aber ein wunderschöner Choral, der auch bekannt geworden ist durch die CD Music, Chant Music for Paradise. Auch eine irrwitzige Geschichte, wie ich finde. Die Mönche haben nichts anderes gemacht, als ihr Stundengebet aufgenommen. Ja, und sind dann da in den Popcharts vor einigen Jahren einfach auch unter den Top 10 und teilweise sogar auf Platz 1 gewesen. So leicht kann es manchmal sein. Ich darf euch alle recht herzlich hier zurück zu dieser Spurensuche begrüßen mit der Schwester Petra. Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaft nachgegangen. Wir haben uns nun im Laufe dieser Sendereihe über den Wüstenvater Antonius zum heiligen Benedikt, heute mit dem heiligen Patrick von Irland, bis zur Regulari Benedicti, also die Regel des heiligen Benedikt, und den Zisterziensern vorgearbeitet. Schwester Petra, du hast gerade vorhin gesagt, dass der heilige Patrick und der heilige Kolumban so im 4. Jahrhundert in Irland angefangen haben, das Evangelium zu verkünden. Woher hatten die denn ihre Ausbildung? Also ich gehe davon aus, nachdem man immer sagt, dass Martin Luther so einer der ersten war, die Bibel aus der Originalsprache, also Latein, dann in die Volkssprache übersetzt haben. Wie hat man denn die damals dann in dieses Gälische, also diese Ursprache der Iren übersetzt? Oder konnten die Latein?
Es ist ja auch die Zeit des ausgehenden Römischen Reiches, wo Latein bekannt war. Und der Patrick muss ja mit dem Christentum im Römischen Reich in Berührung gekommen sein, dass es dann hinüber auf die Insel nach Irland getragen hat. Ich stelle mir vor, dass es dann schon versucht hat, diese Botschaft einfach in seiner Sprache zu verkünden, das, was er vom Christentum selber erfahren hat, wo er begeistert war, das seinen Leuten in seiner Sprache auch zu verkünden. Und diese Klöster zu dieser Zeit wurden ja dann zu großen Orten der Kulturschaffung, wo dann einfach auch das Evangelium handgeschrieben, denke ich, wurde, in Latein, aber vielleicht auch in anderen Weisen, um einfach das zu sichern und weiterzugeben. Diese Klöster wurden Hochburgen der Bildung in verschiedenen Wissenschaften, in Latein, in Griechisch, das hat man alles damals auch nach Irland in Europa getragen. Soweit mir das bekannt ist.
Wunderbar. Wenn du dir jetzt am Radio gerade die Frage stellst, das würde mich schon lang mal von der Schwester Petra interessieren und das ist immer so toll, was der Ginki da fragt, aber nee, das geht immer so an mir vorbei, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Du kannst uns anrufen unter 089 517 008 008. Ich wiederhole es nochmal. 089 517 008 008. Kannst du anrufen, dann kannst du die Frage direkt der Schwester Petra stellen. Oder wenn du dir denkst, nee, Telefon, das ist nicht so meins, ich schreibe viel lieber, dann kannst du auf Facebook gehen, Radio Horeb, Young and Faithful, dann mir hier eine Frage stellen, entweder dass du es postest oder du schreibst mir eine Privatnachricht und dann stelle ich stellvertretend für dich deine Frage. Schwester Petra, wir haben gerade vorhin auch geklärt, dass ja viele Ordensgründungen, auch im Bayern oder Klostergründungen, von den irischen Mönchen ausgingen. Also ich als gebürtiger Allgäuer weiß natürlich, dass wir von Magnus alle christianisiert worden sind. Aber du hast gerade gesagt, dass der Columban über 300 Klostergründungen gehabt hat. Kann man das nicht irgendwie so ein bisschen so lapidar sehen? So, okay, hat der weniger Wert drauf gelegt auf Qualität, eher nur Quantität? Oder wie konnte er das nur im Überblick behalten?
Also ich denke, er war nicht der Klosterleiter von den 300, sondern er hat an 300 Orten seine Klosterregel hingebracht und hat dort vorwiegend, denke ich, auch Männer gefunden, die begeistert waren, zusammenzuleben, gemeinsames christliches Leben zu gestalten, und hat ihnen seine Regel gegeben. Und nach dieser Gründungsphase ist er weitergezogen. Und diese Klöster waren alle unabhängig, die waren selbstständig und haben dann nach dieser Regel, die Columban der Jüngere im 7. Jahrhundert ihnen gegeben hat, nach dem versucht, das zu leben. Und das hat eben eine große Verbreitung in Europa gefunden. Es existierten ganz verschiedene Ordensregeln eben, auch aus dem orientalischen Raum. Auch der Augustinus hat ja quasi irgendwie eine Ordensregel geschrieben, der ja aber im nordafrikanischen Bereich beheimatet war. Da hören wir dann in den nächsten Sendungen nochmal was dazu, weil dann diese Regel des Augustinus im Spätmittelalter auch andere Gruppen aufgreifen und zu ihrer Grundlage machen. Es gab also ganz viele Mischformen von Regeln und hatte versucht, dann einfach auch Einheit zu schaffen. Und das Ganze hängt ja auch zusammen, dieser gelebte Glaube und die Klöster hängen zusammen auch mit der Bildung der verschiedenen Reiche der damaligen Zeit im Mittelalter, ja, mit den Herrschern vor Ort, die natürlich auch versucht haben, diese Klöster unter ihrem Machtbereich zu haben, gut mit den Äbten, den Klostervorstehern zu kooperieren und sie auch für ihre weltlichen Ideen zu nutzen. Und die Klöster, es gab damals keine Schulen, was für uns heute selbstverständlich ist, was wir selber erlebt haben, dass wir in staatlichen Schulen gehen, dass wir arbeiten, das gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht. Das ging mir in der Vorbereitung dieser Sendung neu auf. Zur Zeit von Benedikt von Nursia, also im Römischen Reich, haben ja die Bürger eigentlich nicht gearbeitet, die haben keine Handarbeit getan, die hatten ihre Sklaven, ja. Mhm. Und das ist uns gar nicht bewusst. Also die haben ihr Leben gelebt, die Bürger im Römischen Reich und auch die Patrizier, die Aristokraten, und hatten ihre Sklaven, die die Handarbeit gemacht haben bis dato. Und der Benedikt greift nun in seiner Ordensregel auf, viele andere auch, dass man kann ja nicht den ganzen Tag nur beten und die Heilige Schrift betrachten. Es gehört auch Handarbeit dazu, um sich selbst zu versorgen, um auch so eine Gemeinschaft autonom zu machen, dass es nicht abhängig ist von Spenden, von Geldgebern, weil wer Geld gibt, schafft auch ein Stück weit an. Und dass es auch so den Müßiggang vertreibt, um den Geist freizuhalten, auch wieder fürs Gebet. Und eigentlich der Benedikt mit seiner Ordensregel, die ja seit 1500 Jahren Grundlage von vielen Klöstern bis heute ist, der bringt auch so diese Kultur des Arbeitens rein, was für uns heute selbstverständlich ist. Mhm. Es gab immer wieder Phasen, wo diese Klöster aber im Mittelalter natürlich eben diese verschiedenen anderen Wege gegangen sind, wo sie sich Knechte oder so Klosterlaienbrüder gehalten haben, die dann die schwere Feldarbeit gemacht haben und die anderen sich dann mehr der Liturgie oder dem Studium verwendet haben. Also da gibt es ganz verschiedene Strömungen und wer da wirklich mehr Zeit hat und Interesse, lade ich ein, da wirklich einfach mal geschichtlich sich da durchs Internet zu klicken heutzutage oder sich ein Buch, um diese interessante Ordensgeschichtsentwicklung nachzulesen.
Du hast ja gerade vorhin schon gesagt, dass du dich besonders unter www.benediktiner.de vorbereitet hast oder dass du eben genau das unseren Zuhörern rätst, dass da sehr viel interessantes Material drin steckt. Schwester Petra, du hast gerade auch dann gesagt, dass die Klöster immer wieder viel Zulauf hatten, dann wieder viel Ablauf. Aber wie kann man sich denn so einen stoßweisen Zulauf irgendwie heutzutage erklären? Gab es da irgendwie eine Naturkatastrophe, dass die dann alle da Zuflucht gesucht haben? Oder gab es ein göttliches Wunder, dass auf einmal doch der Heilige Geist runterkam und die ganzen Männer und Frauen dann in den Orden reingerufen hat?
Also wenn man so aus diesen geschichtlichen Quellen betrachten und lesen kann und ich das verstehe, ist wirklich so, dass immer eine kleine Gruppe von Männern oder Frauen angefangen hat, diese Lebensregel authentisch zu leben, die ja immer auch inspiriert war aus dem Evangelium, aus dem, was Jesus auch gesagt hat. Die haben begonnen, authentisch zu leben und haben etwas ausgestrahlt und viele andere kamen dazu. Mhm. Aber durch diese Machtstrukturen mit den weltlichen Herrschern, die ja denen auch Ländereien gaben zum Bewirtschaften und der Reichtum zunahm der Klöster, hat auch nicht die Ordensregel die jungen Leute angezogen, sondern natürlich vielleicht auch der Reichtum dieser Abteien und Klöster, dass man da auch gut leben konnte. Und so sind auch andere motivierte Männer und Frauen in diese riesen Klöster gegangen. Es gab da Klöster mit 600, 700 Mönchen, die kann man gar nicht alle im Blick haben. Mhm. Ja, und die haben dann schon einfach auch aus diesem Reichtum der Abteien gelebt, das nicht mehr oft dem Evangelium entsprochen hat. Und dann ging das Ganze einfach wieder in eine Krise, wo sagt, da wurde gegen den Heiligen Geist, gegen das Evangelium gelebt und dann ist es wieder zerbrochen. Also das ist, denke ich, ein Lebenszyklus, der in der Natur liegt, auch von Gemeinschaften, von Gruppen und auch inwieweit das Evangelium in Wahrheit gelebt wird.
Mhm. Bevor wir jetzt dann zu den Zisterziensern kommen und Bernhard von Clairvaux, nochmal einen kurzen Rückblick auch auf unsere letzte Sendung. Da hast du ja gesagt, dass Benedikt von Nursia eben gefragt oder gebeten wurde, eine Ordensregel zu schreiben und er dann diesen Männern oder diesen Mönchen dann doch eher zu radikal war. Ja. Ist man denn, weiß man irgendwie vom Patrick oder von Columban, so wie die diese Radikalität ausgelebt haben oder waren die eher gemäßigt da?
Nee, die waren schon sehr authentisch, so wie ich das verstanden habe. Und dem einen oder anderen, also nicht dem Patrick oder dem Columban, aber dem einen oder anderen Klosterleiter, der immer auf die Ursprung zurückführen wollte, den haben die auch manchmal umgebracht in der Kirchengeschichte.
Oh ja, das ist ein gefährlicher Beruf, möchte ich schon fast sagen. Ja. Kommen wir zu Bernhard von Clairvaux. Du hast ja gesagt, dass er eben auszog, um dann wieder in diesen ursprünglichen Ordensgenuss hineinzukommen. Aber Bernhard von Clairvaux, war der Benediktiner?
Ja genau, der Bernhard von Clairvaux gehörte dieser Reformbewegung ursprünglich von Cluny an. Also einige Mönche von Cluny, die ja auch eine Reformbewegung waren im 10. Jahrhundert, die haben dann auch diesen großen Aufschwung erlebt und dann sind sie wieder verweltlicht. Und da gab es dann wieder Einzelne, die sagen, wir müssen zum Ursprung von Benedikt von Nursia zurück. Und die gingen dann nach Citeaux und nach Molem, wo ein Kloster gegründet hat, der Robert von Molem ursprünglich, und sagt, wir gehen zurück zur ursprünglichen Benediktregel und in die Askese, in die Einfachheit. Und auch wir ziehen uns aus den Städten zurück. Also oft sind die dann in der Nähe von Städten gegründet worden, die großen Abteien. Und er sagt, nee, wir gehen in den Wald. Also auch diese Sehnsucht, praktisch der Wüstenväter in die Einsamkeit zu gehen. Diese Massenklöster mit 600 Leuten haben ja nicht mehr Einsamkeit und Stille vermittelt. Da gab es immer wieder die Sehnsucht, nein, wir müssen raus in die Wälder, dort vielleicht ein neues kleines Kloster gründen, um den Ursprung leben zu können. Der Bernhard von Clairvaux hat sich dieser Reformbewegung der Cluniazenser-Mönche, sagt man, Cluniazenser, angeschlossen, kam mit seinen 30 Verwandten da an und wurde dann von einem anderen Abt beauftragt, wieder ein anderes Kloster zu gründen mit diesem Ursprungsgeist was Neues. Die haben also immer wieder auch gemerkt, man kann kein altes bestehendes Kloster, das verweltlicht ist, erneuern. Man muss eher immer wieder was Neues, Kleines gründen und von dort aus eine Neupflanzung machen. Und so hat dann auch der Bernhard ganz viele Klöster gegründet, hat immer wieder neue Orte begründet, wo neue kleine Gruppen von Männern, es gab dann auch Zisterzienserinnen, wir haben ja im Bistum Augsburg die Abtei Oberschönenfeld zum Beispiel, die auch fast 800 Jahre alt sind, gegründet, wo dann einfach Männer und Frauen nach der Ursprungsregel sehr einfach dieses neue Ideal von Benedikt von Nursia versucht haben zu leben.
Mhm. Aber wie dürfen wir uns denn das vorstellen? Also er war Benediktiner, er war ein Cluniazenser, mhm. und sagt jetzt auf einmal, okay, das passt mir eigentlich gar nicht mehr so, ich gehe jetzt. Ich meine, er hat ja doch irgendwo auch...
Ja, er wurde geschickt, der Bernhard wurde geschickt.
Er wurde geschickt,
ja, ja.
Aber er hat ja doch irgendwie auch ja Gehorsam irgendwo auch abgelegt. Stand er nicht da irgendwo in so einem Zwiespalt mit sich selber? Ist da irgendwas bekannt?
Da ist nichts bekannt. Ich glaube, die haben wirklich versucht, dieses Ursprungsevangelium, die Lebensweise der Apostel von Jesus zu leben und waren im Innersten dann einfach so erfüllt, dass sie einfach diese Neugründung gemacht haben. Ich glaube, wir können es uns heute schwer vorstellen, weil wir an diesen alten Gemeinschaften festhalten. Da war eine ganz große Bewegung immer wieder, so alle 100, 200 Jahre in der Kirchengeschichte, wo einfach einzelne charismatische Persönlichkeiten, meistens die Männer zur damaligen Zeit, neue Klöster gegründet haben und andere von dieser Gründung begeistert waren. Auch die Zisterzienser erfahren nach 100, 200 Jahren, nach Bernhard von Clairvaux, auch wieder eine Krise. Also ist es nicht.
Hier geht nochmal an dich am Radio der Aufruf, wenn du der Schwester Petra eine Frage unbedingt stellen möchtest, die dir so auf dem Herzen brennt. Normalerweise ist es immer ganz gut, wenn man sich so denkt, so nö, ich warte jetzt noch mal so 2 Minuten. Das ist normalerweise genauso der richtige Kick, dass man sagt, hey, nö, da muss man jetzt eigentlich sofort sich melden. Dann ruft uns an 089 517 008 008. Dann könnt ihr die Frage direkt stellen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter jugend@horeb.org. Oder ihr geht auf Facebook, gebt es oben einfach ein, Radio Horeb, Young and Faithful, und dann schreibt ihr mir die Frage und ich stelle diese dann stellvertretend der Schwester Petra für euch. Schwester Petra, wir haben gerade eben auch nochmal vom Kloster Cluny gehört. Das ist ja durchaus sehr bekannt, weil es ein sehr reiches und auch ein sehr mächtiges Kloster war. Aber vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, was war denn dann diese Krise, die auf einmal kam? Ich meine, die haben ja wahrscheinlich so gelebt, so als ob ihnen nie was passieren kann.
Also das Neue auch von dem Cluny war ja, dass die praktisch sich ein Netzwerk, würden wir heute sagen, aufgebaut haben. Bis zu diesem Zeitpunkt im 11. Jahrhundert war jedes Kloster autonom, selbstständig und mit den anderen kaum verbündet. Bei Cluny war das Neue, das war so quasi das Mutterkloster, und von diesem Kloster aus wurden auch ganz viele andere Klöster gegründet, die aber in der Verbindung zum Cluny standen. Und der Abt von Cluny, das ja immer weiter gewachsen ist, war gleichzeitig auch verantwortlich für diese Tochtergründungen. Man hat dann praktisch so die ersten, heute spricht man ja von den Ordenskongregationen, wo es einen Generalabt gibt oder Generaläbtissin, und dann wieder diese Äbtissinnen vor Ort. Und die sind in einem Netzwerk aber zusammengeschlossen, haben sich damals jährlich getroffen, um sich miteinander zu beraten, haben sich auch getroffen, um einen neuen Generalabt zu wählen. Das war ganz neu von Cluny. Und dann war es aber auch immer wieder einfach diese weltlichen Verstrickungen. Dadurch, dass die Zahl der Mönche zugenommen hat, haben die auch immer mehr erwirtschaftet, kulturell und aber auch von den Ländereien. Wurden durch diese fleißige Arbeit immer reicher. Der Reichtum hat sie wieder verführt. Und dann ist es wieder versagt, dass man praktisch das Mönchsideal aufgegeben hat. Man ist zwar mit der Kutte vielleicht noch rumgelaufen, aber hat ein ganz anderes Leben geführt. Wenn man die Geschichte liest, wird in manchen Punkten, an manchen Abteien beschrieben im Hochmittelalter, dass die ihre Frauen im Kloster hatten und dass dann die gemeinsamen Kinder in den Kreuz gespielt haben. Also so weit ist es gegangen, dass die wirklich zerfallen sind und dass halt wirklich wieder Leute, die sich am Evangelium orientiert haben, gesagt haben, so kann es nicht sein. Und dann ist wieder eine Sehnsucht nach Reform entstanden.
Und hier ein interessantes Detail auch mal von mir, von eurem Ginki. Lustigerweise das Kloster Cluny, eins des mächtigsten in ganz Europa, das existiert heute gar nicht mehr. Da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nur noch Ruinen.
Ja.
Schwester Petra, wir sind noch gar nicht so weit eigentlich weit fortgeschritten, aber dann doch so eine Frage, weil du auch gerade gesagt hast, Kloster Cluny, dann eben sich sehr weltlich orientiert und dieses Ordensleben eigentlich eher so mal hinten angestellt. Hat sich dann aber nicht auch so im Laufe des Mittelalters so in gewissen Orden, in gewissen Klöstern ein falsches Ideal herausgebildet. Also mir fällt jetzt beispielsweise das Stichwort Hildegard von Bingen ein, die ja auch in einem Kloster war, wo nur Adlige aufgenommen wurden. Oder dann eben auch das Kloster oder die Fürstabtei in Kempten, wo auch nur Adlige dann rein durften. Ist es nicht irgendwie so komplett eigentlich dann da davon weggelehnt gewesen, von dem Ursprungsgedanken beispielsweise vom Antonius?
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Hat aber zusammen damit zu tun, dass schon die Entwicklung von so Klostern, Mönchsgemeinschaften aus der Zeit des Römischen Reiches oft von reichen aristokratischen Männern und Frauen, die im Land draußen ein Haus gehabt haben und dann klösterliche Strukturen aufgebaut haben, es waren immer die Reichen, die das gegründet haben. Also interessanterweise, ob das der Antonius war, ob das Benedikt war, ob das Franz von Assisi war, das waren ja ursprünglich oft reiche junge Leute, die aber keinen Sinn im Reichtum gefunden haben und dann freiwillig in diese Armut von Jesus gegangen sind. Es ist selten ein Ordensgründer, der ein armer Bettelmönch war und dann einen Orden gegründet hat. Ja? Also es ist auch interessant zu beobachten, auch zum Beispiel, es fällt auch da rein, die Kartäuser in der Zeit, auch im 11. Jahrhundert, der Bruno von Köln, der dann die Kartäuser in Frankreich gegründet hat, der war ein hoch angesehener Priester, war Leiter einer Domschule in Deutschland und hat eigentlich Position gehabt und hat gemerkt, das ist es nicht und geht dann in eine freiwillige Armut, in die Einsamkeit der Stille und gründet dann praktisch diese Kartäuser mit dem großen Schweigen, auch diese große Kartause dann in Grenoble, was ja sehr interessant ist. Die merken immer am Reichtum, das ist es nicht. Der wächst aber immer wieder und gehen dann in diese freiwillige Armut zurück.
Um nochmal bei diesem finanziellen Aspekt zu bleiben, machen wir nochmal 3 Schritte zurück. Wie haben denn der heilige Patrick oder der heilige Kolumban ihre Fahrten oder so finanzieren können? Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich damals so von Irland mit dem Schiff rüber ist jetzt auch nicht gerade billig gewesen.
Ja, ich glaube, dass man es mit unserem heutigen gar nicht so vergleichen kann, weil es gab zur damaligen Zeit nicht die Geldwirtschaft, die kommt erst im 12. Jahrhundert. Das ist wirklich noch so, wer unterwegs war, wirklich an diesem Ideal des Evangeliums, macht euch auf den Weg, nehmt nichts mit und ihr werdet aufgenommen. Ja, dass die aus dieser Motivation gehandelt haben. Es gab ja kein Geld, was sie zahlt haben. Also stelle ich mir das vor bei diesen Mönchen, bei diesen iroschöttischen Missionaren. Die sind losgezogen mit ihrer Kutte und ihrem Wanderstab und auf die Vorsehung Gottes, dass er sie weiterführt und dann sind sie drauf los aufs Festland.
Und da genau noch eine wichtige Frage. Wie haben denn die zum Volk gesprochen? Also haben die dann auf einmal schnell Deutsch oder Rätoromanisch oder Bayerisch gesprochen?
Also fragst du mich jetzt Dinge. Also ich denke, dass sie schon versucht haben, wenn die immer wie sie aufs Festland kamen, auch die Sprache der Leute zu lernen. Ja? Das ging ja auch mit dem Willibald so, oder der zu den Ostfriesen kam, die mussten immer auch die Kultur und die Sprache lernen, damit die Leute vor Ort sie verstehen. Mhm. Und die waren ja hochgebildete Leute, ja, die konnten Latein, die konnten Griechisch, die konnten Irisch. Und denke ich, dadurch, dass sie fitte Leute, haben die sich auch nicht so schwer getan, dann die Sprache der Menschen zu lernen vor Ort. Das ging nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen, ja. Mhm. Das ging ja alles nicht mit Zug und Auto, sondern die sind ja zu Fuß Schritt für Schritt langsam durch die Lande gegangen und waren immer bei Leuten zu Gast, die sie aufgenommen haben und haben dadurch, denke ich, auch die Kultur und die Sprache ein wenig kennengelernt.
Und wenn du dir jetzt wieder denkst am Radio, hey, das ist eigentlich echt schon cool, was die Schwester Petra erzählt, bloß immer so diese 45 Minuten einmal im Monat, das ist mir ein bisschen zu wenig, da erfahre ich selber nicht so ganz genau, ist das meins und was geht's da eigentlich wirklich konkret? Die Schwester Petra hat gerade eben schon gesagt, www.benediktiner.de oder kauft euch ein Buch. Gibt's auf.
Oder Wikipedia, was es alles gibt.
Wikipedia oder gibt's auf YouTube den Pater Karl Wallner ein. Oder, Schwester Petra, es gibt eine Aktion, die ihr gerade in der Diözese Augsburg startet oder gestartet habt. Ich glaube, ein Lauf war sogar schon mittlerweile, wenn ich das noch zeitlich im Kopf habe.
Du meinst unsere Weggemeinschaft, ja, kennenzulernen? Ja. Klar, wir laden zur nächsten Weggemeinschaft jetzt dann auch im Mai, vom 4. bis 10. Mai, gerade für junge Frauen, mal zu erleben, was ist denn so, mit anderen jungen Frauen zusammen zu sein, gemeinsam zu beten, was ist denn dieses Gebet der Kirche, dieses Stundengebet, die Liturgie, das einfach mal in einer kleinen Gemeinschaft zu erleben. Da laden wir ein, ihr könnt gerne bis Ende April sich bei mir melden, wer Interesse hat, 18 solltet ihr sein, zu sagen, ich will mal eine Woche in einem kleinen Franziskanerinnenkonvent einfach mal so Elemente von Ordensleben heute kennenlernen.
Ja, 18 müsst ihr sein und ihr dürft nicht männlich sein, also ihr müsst weiblich sein. Aber auch für die Männer gibt es keinen Grund zur Traurigkeit. Wenn ihr euch echt mal überlegen wollt, so ein bisschen ins Kloster, also ich fahre beispielsweise nach Ostern auch wieder mal ein paar Tage ins Kloster, schreibt die Orden einfach an, die freuen sich um jeden, der kommt. Lebt da mit, lernt mal wirklich so wie ein Mönch 2.0 im 21. Jahrhundert heutzutage leben kann. Und ich merke, dass wir gerade noch einen Anrufer in der Leitung haben. Dann schauen wir doch mal, wen ich dran habe. Nee, das gab... Okay, gut, dann warten wir vielleicht noch. Schwester Petra, hast du vielleicht noch abschließend ein Gebet für uns?
Abschließend ein Gebet mit Blick auf Benedikt, dem es ja wichtig war, dieses Ora et Labora, bete und arbeite, aber was oft vergessen wird, bei ihm war auch das Studium, die Betrachtung des Heiligen Schrift wichtig, also die drei Säulen. So möchte ich uns einladen, abschließend vielleicht auf diese österliche Bußzeit auch zu schauen, wo wir nochmal umkehren können, um Gott in unserem Herzen, in unserem Leben mehr zu entdecken. So wollen wir beten. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen die frohe Botschaft vom barmherzigen Vater zu bringen, von unserem Gott, der die Liebe ist und der uns erlösen will von allem, was uns von der Liebe und vom ewigen Tod trennt. Schenke uns eine tiefe Sehnsucht, wie der heilige Benedikt, wie Bernhard von Clairvaux, dich, den lebendigen Gott, immer mehr zu suchen, in Zeiten der Stille, in Zeiten der Betrachtung der Heiligen Schrift, aber auch im Gemeinschaftsleben mit anderen gläubigen Männern und Frauen. Und hilf uns auch, unsere Gaben und Talente einzubringen, dort, wo wir in Dienst genommen sind, wo wir arbeiten können, diese geschenkten Gaben von Gott für andere Menschen fruchtbar zu machen. Schenk uns eine tiefe Sehnsucht, dich immer mehr zu suchen und zu finden, und lass uns unsere persönliche Berufung in unserer Zeit entdecken und den Mut haben, dir unsere Antwort zu schenken. Amen.
Amen. Schwester Petra, jetzt haben wir doch noch am Ende eine Frage bekommen. Das Wort, und zwar, wie unterscheidet man Krisen des Glaubens von normalen Lebenskrisen, möchte die Frau Becker aus Wershofen in der Eifel wissen.
Ich glaube, dass die zusammenhängen. Dass Lebenskrisen auch immer mit Glaubenskrisen zusammenhängen. Und ich möchte aber die Krisen eher auch positiv sehen. Jede Glaubenskrise oder Lebenskrise fordert mich heraus, zu schauen, wo kommt der Widerstand her, wo ist vielleicht die Ursache der Krise und wohin soll mein Leben, vielleicht soll ich eine Entscheidung treffen, vielleicht eine Gewohnheit ändern, vielleicht meinen Lebensrhythmus ändern, einen neuen Schwerpunkt setzen. Wo will mich Gott hinführen, vielleicht auch ein Stück weit ihm mehr zu vertrauen. So eine Krise kann immer auch eine Chance sein oder ist eine Chance, auch ein Stück weiter zu wachsen, um nicht beim Gleichen stehen zu bleiben. Also ich glaube, das gehört zusammen. Lebens- und Glaubenskrisen, gerade auch Krankheiten, wo man Grenzen erfährt, fordern uns neu heraus, unsere Beziehung zu Gott, unser Vertrauen zu Gott neu anzuschauen.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Becker, für diese Frage, für diesen Beitrag. Und damit wir nicht mit einer Krise diese heutige Sendung aufhören, hast du schon einen kleinen Vorausblick, was wir denn das nächste Mal bearbeiten oder dir zuhören dürfen?
Ja, wir schauen ja dann in 2 Wochen schon noch einmal drauf, in der Karwoche. Am Montag in der Karwoche werden wir uns wieder hören. Und da möchte ich mit euch gerne eben in das Ende dieses Mittelalters reinschauen, auch ein Stück weit ins Heilige Land, wo auch Ordensgemeinschaften entstehen. Und aber auch, wo Gemeinschaften sich von Weltpriestern zusammentun, die sich dann auch die Regel des heiligen Augustinus zu eigen machen. Das ist auch nochmal eine andere Form von Gemeinschaftsleben, von Klosterleben. Da möchte ich einladen, da in der Karwoche drauf zu schauen.
Wunderbar, dann freuen wir uns doch da. In 14 Tagen ist es schon wieder soweit. Schwester Petra, ich darf mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, dass du uns mit auf den Weg genommen hast, mit auf den Weg des heiligen Patricks, des heiligen Kolumban, dass wir die Zisterzienser mit dir gemeinsam anschauen durften. Mich freut's wieder, wenn wir in 14 Tagen uns dann mal die Regel des Augustinus und das Heilige Land dort anschauen. An euch natürlich auch vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr mitgemacht habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine geruhsame, erholsame Fastenzeit. Schwester Petra, dir ein herzliches Vergelt's Gott und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's es gut. Pfiat's euch.
Auf Wiederhören. Macht's es gut.